Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, in den vergangenen Tagen gedachten wir der Selbstverbrennung des Pfarrers Oskar Büsewitz hier in Zeitz vor genau 50 Jahren. Ich selber stehe auch noch gerade etwas unter dem Eindruck des Gedenkgottesdienstes heute Nachmittag in Rippicha, wo noch einmal an diese Tat und dann auch an die Beerdigung, er ist 4 Tage später verstorben und wurde am 26. August damals beerdigt, wo an diese ganzen Vorkommnisse noch einmal gedacht wurde. Und auch aus der Rückschau bleiben, ja, eins aber ist deutlich. Büsewitz wollte mit seiner Tat für seinen König und Feldmarschall in dieser so scheinbar friedlichen Welt ein Zeichen aufrichten. So schrieb es der Pfarrer aus Rippicha im Abschiedsbrief an seine Tochter. In dieser scheinbar so friedlichen Welt ein Zeichen aufrichten. Die Selbstverbrennung sollte ein letztes, ein geradezu prophetisches Zeichen sein nach außen, aber auch nach innen, in die Kirche, in die Christenheit hinein. Und ich glaube, in dem prophetisch Zeichenhaften lag und liegt die Zumutung dieser Tat bis heute. Und das ist heute Nachmittag in der Predigt des Regionalbischofs auch mal sehr eindrücklich deutlich geworden. Ja, und zu allen Zeiten empfand man Propheten als Störenfriede. So wurde ja auch ein Dokumentarfilm in Büsewitz beschrieben, der diese Woche auch im Kino in Zeitz gezeigt wurde, der Störenfried. Und als Oberstörenfried im Alten Testament galt der Prophet Jeremia. Er störte den scheinbaren Frieden, indem er Gottes Wort ausrichtete. Eine Anklage gegen die geistlichen Anführer der damaligen Zeit. Die schwere Wunde meines Volkes, so klagt Gott, heilen sie nur oberflächlich, indem sie sagen, Friede, Friede, alles ist Mutter. Und doch ist da kein Frieden. Das Prophetenamt führte Jeremia in eine soziale Isolation, die ihm schwer zu schaffen machte. Und genauso, da ging es eigentlich fast allen Propheten, zum Beispiel auch dem Propheten Hosea. Gott mutete ihm einiges zu. Oder wie würdet ihr reagieren, wenn Gott euch den klaren Auftrag erteilt, eine Frau zu heiraten, die dafür bekannt ist, ständig die Ehe zu brechen? Ja, hatte Gott so etwas nicht eigentlich bei Todesstrafe verboten? Das widerspricht doch allem, was Gott geboten hat. Und jetzt kommt Gott um die Ecke und sagt, mach genau das, was ich verboten habe. Oder wie würdet ihr reagieren, wenn Gott euch dann noch befiehlt, gib dem zweiten gemeinsamen Kind den Namen erbarmungslos? Also so ein Kind wird in der Schule wahrscheinlich gemobbt. Und dem dritten Kind den Namen nicht mein Volk. Können wir alles nachlesen in Hosea Kapitel 1. Und es zeichnet den Propheten aus, dass er um Gottes Willen die Zweideutigkeit der Zeichen in Kauf nimmt und sich selber Schimpf und Schande aussetzt. Es gehört zum Beruf des Propheten, in Verruf zu geraten um Gottes Willen. Aber solche Zumutungen werfen vielleicht auch eine Frage auf. Hat sich der Prophet möglicherweise verhört? Oder ist vielleicht Gott selber etwas seltsam drauf? Und es ist ja auf jeden Fall mindestens merkwürdig, was Gott durch seinen Propheten ausrichten lässt und wie er sich in seinem Wort darstellt. Gott überrascht. Gott sprengt sämtliche religiöse Vorstellungen davon, wie er scheinbar zu sein hat. Denn seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, so richtet es der Prophet Jesaja aus. Und der Apostel Paulus schreibt, Gottes Entscheidungen sind unergründlich und seine Wege unerforschlich. Wir können uns darauf keinen Reim machen. Und ihr Lieben, das wird nirgends deutlicher als in der komplizierten Liebesgeschichte Gottes mit seinem Volk, wie sie etwa bei dem bereits erwähnten Propheten Hosea geschrieben wird. Und ich lese uns jetzt zunächst Hosea 11, die Verse 1 bis 7. Hosea Kapitel 11, die Verse 1 bis 7. Und wir können an der Wand auch diese Verse mitlesen. Gott redet hier. Und er sagt: Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Aus Ägypten rief ich meinen Sohn. Je mehr man sie rief, desto mehr liefen sie vor dem Hopfen weg. Den Baalen brachten sie Schlachtopfer dar, den Götterbildern Räucheropfer. Ich war es, der Ephraim gehen lehrte, der sie nahm auf seine Arme. Sie aber merkten nicht, dass ich sie pflegte. Mit menschlichen Taumen zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich war da für sie wie die, die den Säugling an ihre Wangen hocken. Ich neigte mich zu ihm und gab ihm zu essen. Er muss nicht nach Ägypten zurückkehren. Doch Assur wird sein König sein, denn sie haben sich geweigert, umzugehen. Das Schwert wird in seinen Städten frei umgehen, seinen Schwätzern ein Ende bereiten und sie wegen ihrer Pläne vernichten. Mein Volk verharrt in der Abkehr. Sie rufen zu Baal, dem Hohen, und er kann sie nicht hochbringen. Wenn es gerade jemand in seiner eigenen Übersetzung mitgelesen hat, dann hat er vielleicht festgestellt, dass es da ganz anders übersetzt ist. Und das ist für prophetische Rede fast typisch, dass sie textlich und sprachlich manchmal nicht mehr restlos aufzunehmen ist. Und das erklärt die mitunter sehr unterschiedlichen Übersetzungen, gerade an dieser Stelle, gerade in Hosea 11. Und doch, und auch das ist typisch für Prophetie, wird eines völlig klar. Die unerbittliche Wucht des großen Ganzen. Drastischer und intensiver als jede Daily Soap beschreibt Hosea im Namen Gottes das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk. Hosea schildert Szenen einer Ehe bis zur Zerrüttung. Er schildert eine Art Rosenkrieg. Hoseas eigene Ehe, ich hatte eines davon kurz gesprochen, steht zeichenhaft für das Missverhältnis zwischen Israel und seinem Gott. So sehr sich Gott um sein Volk müht, es zeigt ihm die kalte Schulter. Diese Liebesgeschichte ist eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Gott liebt, das Volk fremdet. Es läuft Fremdwörtern hinterher. Der kananäische Naturgott Baal scheint attraktiver zu sein als der alte Bundesgott Jahwe. Und die Einseitigkeit der Beziehung zwischen Jahwe und Israel wird noch deutlicher in dem Bild von Vater und Sohn, das Hosea 11 aufruft. Gott beklagt die unerwiderte Liebe seines Sohnes. Das Kapitel Hosea 11 klingt fast wie eine Vorlage für das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Gott blickt zurück. In grauer Vorzeit verliebte Gott sich in Jakob, den Sohn von Isaak und Enkel von Abraham. Gott nahm Jakob an Sohnesstatt an. Gott adoptierte Jakob und gab ihm einen neuen Namen, Israel. So entstand das Vater-Sohn-Verhältnis zwischen Gott und Israel. Und Gott kümmerte sich besser als jeder leibliche Vater um seinen Sohn. Er befreite Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Doch kaum war Israel frei, wollte es zurück nach Ägypten. Es sehnte sich nach den sprichwörtlichen Fleischköpfen Ägyptens. So nach dem Motto, früher war alles besser, obwohl es mitnichten besser war. Und anstatt Jahwe die Ehre zu geben, fielen die Israeliten vor einem goldenen Stierbild. Später, als Gott sie dennoch ins gelobte Land geführt hatte, verfielen sie dem Baal und seiner Aschera, diesem legendären Fruchtbarkeitspaar der altkananäischen Religion. Israel suchte Gott in der Natur und in der Sexualität anstatt in seinem Wort. Israel wählte Naturvergötzung anstelle des redenden Gottes. Es erwartete von den mystischen Naturkräften, was es doch Jahwe, dem Schöpfer dieser Welt, zu verdanken hatte. Er hatte Israel laufen gelegt und er hatte Israel zum großen Volk gemacht. Er hatte es mit starken Armen wie auf Adlerflügeln aus Ägypten geholt, damit es ihm dienen sollte. Jahwe und keiner sonst kümmerte sich liebevoll um Israel, wie ein Vater, wie eine Mutter. Aber diese Liebe blieb unerwidert. Israel hörte nicht und wollte nicht und lief weg. Aller Einsatz Gottes schien vergebene Liebe zu. Und Gott schmerzt unerwiderte Liebe. Und wir wissen, dass unerwiderte Liebe kann eine gefährliche Sache sein. Sie kann umschlagen in Hass und Gewalt. Tagtäglich kann man davon lesen, wie aus ehemals Liebenden plötzlich und vielleicht auch schleichend Hassende werden. Wie etwa ein Mann seine Ex-Partnerin verschlägt oder wie jemand gestalkt wird. Der Straftatbestand auf Deutsch lautet nach § 238 StGB Nachstellung. Jemandem hinterherlaufen, ohne dass er oder die das will. Und ganz frei von solchen Gefühlen scheint selbst Gott nicht zu sein. Er läuft Israel hinter. Seine Liebe ist eine eifernde Liebe. Er ist ein eifersüchtiger Liebhaber. So jedenfalls wird er uns an einigen Stellen im Alten Testament vorgestellt. Er ist Gott also auch nur ein Mensch. Und hier beim Hosea scheint das Motto ja zu lauten: Wer nicht hören will, der muss fühlen. Wenn Israel sich so nach den Fleischtöpfen Ägyptens zurücksehnt, ja, dann kann es das haben. Nur jetzt noch zwei, drei Stufen härter. Israel muss zwar nicht nach Ägypten zurückkehren, doch Assur wird sein König sein. Und ihr Lieben, Assur war um ein Vielfaches schlimmer als der ägyptische Pharao. Denn sie haben sich geweigert, umzukehren. Das Schwert wird in seinen Städten rein umgehen, seinen Schatz ein Ende bereiten und sie wegen ihrer Pläne vernichten. Das ist Haut auf in Reinform. Nur, was bringt's? Was bringt es? Vers 7. Die Bilanz der vorgesehenen Haut-auf-Aktion ist ziemlich ernüchternd. Mein Volk verharrt. Trotzdem in der Abkehr. Sie rufen zu Baal, dem Hohen, doch der kann sie nicht hochbringen. Die handfeste Zurechtweisung durch Gott bringt ja überhaupt nichts. Mein Volk verharrt in der Abkehr. Schlimmer noch, in ihrer Not wenden sich die Israeliten nicht etwa an Jahwe, sondern ausgerechnet an den fremden Baal. Er soll ihnen aufhelfen. Not lehrt zwar beten, aber eben nicht unbedingt in rechter Weise. Und es gibt ja so viele, die sich dann in der Not als Helfer anpreisen. Es gibt viele, die vorgeben, das Land retten zu wollen. Zwar habe ich neulich sogar auf einen Wahlplakat gesetzt. Was für eine Anmaßung. Aber Rettung gibt es doch einzig und allein bei dem dreieinigen Gott. Dem allein wahren Gott. Kein Baal, keine Aschera, kein politischer und kein religiöser Führer kann die Wende bringen, die wirklich, wirklich hilft. Und der Liederdichter Georg Weissel hat es uns schon vor 400 Jahren, 1623, um genau zu sein, ins Stammbuch geschrieben. Such, wer da will, ein anderes Ziel, die Seligkeit zu finden. Mein Herz allein gedacht soll sein, auf Christus sich zu gründen. Sein Wort sind wahr, sein Werk sind klar, sein heiliger Mund hat Kraft und Grund, all Feind zu überwinden. Such, wer da will, Nothelfer viel. Ich habe es gerade vorhin gesagt, es gibt viele, die sich als die Retter anpreisen. Such, wer da will, Nothelfer viel, die uns doch nichts erworben. Nur Dummschwätzer, hier am Kreuz ist der Mann, der helfen kann, bei dem nie was verdorben. Uns wird das Heil durch ihn zuteil. Uns macht gerecht der treue Knecht, der für uns ist gestorben. Mein Lieben, das tut keiner sonst. Das tut keiner, der selbst in einem Retter gestorben. Das tut nur Gott. Deswegen geht es in der dritten Strophe weiter. Ach, such doch den. Lass alles stehen, die dir das Heil gewähren. Er ist der Herr und keiner mehr, der euch das Heil gewähre. Sucht ihn all Stund von Herzenslohn, sucht ihn allein. Denn wohl wird sein dem, der ihn herzlich liebt. Unsere Not, wenn, das kann nur Gott. Und es ist auch ganz allein seine Sache, ob und wie er das tut. Er braucht und er hat keine Mitberater und er schuldet uns nichts. Wenn er hilft, dann aus freien Stücken. Und damit zurück zu Hosea 11. Gott zieht also Bilanz. Seine Liebe ist unerwidert geblieben. Sein Rufen blieb unerhört. Alle Lockversuche und alle Zwangsmaßnahmen, ja, gehen ins Leere. Das Volk bleibt gefangen in seiner Gottvergessenheit. Es bleibt verstrickt in seiner Lieblosigkeit. Es bricht beständig die Ehe und läuft aus dem Ruder wie ein ungeratenes Kind. Und jetzt fragt euch mal selber, was würdet ihr tun? Was würden wir tun, wir Menschen, in einer solchen Situation, wo nicht mal mehr ein Fünkchen offen bleibt, wie es noch ein Gottesspruch ist, ja? Wo nicht mal mehr ein blinder Loch da ist, wo nichts mehr da ist, wo keine Hoffnung mehr ist, keine Liebe, nicht mal ein bisschen. Was würden wir da tun? Würde ich sagen, lass mir die Schuhe. Und jetzt kommt hier der absolute Oberhammer. Deswegen liebe ich diesen Text so sehr helfen. Ich weiß gar nicht, wie ich das eigentlich ausdrücken soll, denn alle Superlative versagen angesichts dessen, was jetzt kommt. Gott redet nämlich noch weiter. Aber er redet so ganz anders, als man irgendwie erwarten würde. Und ich lese uns jetzt den Schluss des Kapitels Hosea 11, die Verse 8 bis 11. Damit nehme ich noch weiter. Gott redet weiter. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben wie Adma, dich behandeln wie Zeboim? Mein Herz kehrt sich gegen mich. Heftig entbrannt ist mein Mitleid. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Über Jahre werden sie hergehen. Er brüllt wie ein Löwe. Ja, er brüllt, sodass die Söhne vom Bär zitternd herbeikommen. Wie ein Vogel kommen sie zitternd herbei aus Ägypten wie Tauben aus dem Land Assur. Ich lasse sie wieder in ihren Häusern wohnen. Spruch Jahres. Mein Herz kehrt sich gegen mich. Es kommt zur Wende in Gott selbst. Nicht das unbußfertige Volk kehrt um. Gott kehrt um. Gott besinnt sich auf sein wahres Wesen. Er kehrt zurück auf den Weg, den er schon immer gegangen ist. Den Weg, unerhörte, so umkehren kann nur Gott. Anstatt dass sein Zorn entbrennt, entbrennt nun sein Mitleid, sein Erbarmen. Wir haben gehört, Hosea musste sein zweites Kind erbarmungslos nennen, und jetzt erweist sich Gott hier als der, dessen Name Mitleid und Erbarmen und Liebe ist. Musste Hosea sein drittes Kind nicht mein Volk nennen, so kommt Gott sich selbst zuvor und nimmt sein Volk als sein Volk an. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Oder wie dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben wie Atma oder dich behandeln wie Zeruin? Die Mahnmale und Warnsignale der Vergangenheit, Atma, Zeruin, Nachbarstädte von Sodom und Gomorra, diese Mahnmale und Warnzeichen der Vergangenheit bleiben in der Vergangenheit. Sie werden nicht aktualisiert. Gott kann viel, er kann im Grunde alles nur eins, kann er nicht. Sein Volk preisgeben, seiner Liebe den Laufpass geben. Selbst dann nicht, wenn nicht einmal ein Fünkchen Hoffnung übrig ist. Und es kommt der wahre Hammer. Die Begründung ist einzigartig. Warum handelt man so? Denn Gott bin ich. Und nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Wir Menschen sind nur allzu schnell bereit, Freundschaften aufzukündigen und einander den Rücken zu kehren, wenn der Mond drin ist. Aber Gott ist nicht wie wir. Er ist eben alles andere als auch nur ein Mensch. Gott ist Gott. Er ist heilig. Und das heißt, er ist voller Leben, er ist voller Licht. Er ist voll aufrichtiger Zuverlässigkeit und immerwährender Treue. Gott ist die Zuwendung in Person. Das ist sein Name. Jahwe. Der Gott, der da ist. Der Gott, der mitgibt. Und zwar überall hin. Er geht sogar mit Israel ins Exil und kommt von da wieder zurück. Jesaja 40. Gott ist der, der immer mitgeht. Durch dick und dünn. Und gerade um seiner Gottheit willen kann Jahwe Israel nicht preisgeben. Gerade um seiner Heiligkeit willen kann und will Jahwe die Liebe seines Lebens nicht vor die Hunde gehen lassen. Es besteht nicht der geringste Gegensatz zwischen Gottes Heiligkeit und seiner Liebe. Lebt. Gottes Liebe und seine Heiligkeit sind eins. Wie übrigens auch seine Gerechtigkeit und seine Barmherzigkeit eins sind. Gott ist Gott. Und er ist heilig. Und genau das ist unsere Rettung. Genau das ist unsere Rettung. Und auch diese Rettung hat einen Namen. Jesus. Jesus, das heißt, Jahwe rettet. Jahwe ist Rettung. Ihr Lieben, wenn Gott das Heft des Handelns in die Hand nimmt, dann wird letzten Endes alles gut. Das beweist die komplizierte Liebesgeschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Und während der Bibelstunde war in den letzten Wochen, wir haben es ja auch anhand von Römer 9 bis 11 vertieft, da steht nicht viel anderes als hier in diesem Jahr. Die komplizierte Liebesgeschichte Gottes mit seinem Volk endet so, wie Gott es immer wollte. Hinter Jahwe werden sie hergehen. Das heißt nachfolgen. Er brüllt wie ein Löwe. Ja, er brüllt, sodass die Söhne vom Meer zitternd herbeikommen. Ein neuer Exodus, eine neue Herausführung aus den fremden Ländern. Wie ein Vogel kommen sie zitternd herbei aus Ägypten. wie Tauben aus dem Land Assur. Also von Osten und Westen, von Norden und von Süden, hatten wir neulich auch schon mal. Ich lasse sie wieder in ihren Häusern wohnen, Spruch Jahres. Die Liebesgeschichte Gottes mit seinem Volk ist von Anfang an bis zu ihrem seligen Ende eine einseitige Angelegenheit. Und wir können nur sagen und bekennen, Gott sei Lob und Dank. Der Apostel Johannes bringt es dann sehr viel später so auf den Punkt. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gottes Liebe ist wahre Liebe, einzigartige, unerhörte Liebe. Und wo der Prophet mit seinem Reden an Grenzen stößt und der Prediger sowieso, da hört doch die Liebe niemals auf. Diese Liebe, die unerhörte Liebe des dreieinigen Gottes, erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. So lesen wir es in 1. Korinther 13. Wie könnte ich dich preisgeben? Denn Gott bin ich, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Darum komme ich nicht in der Hitze des Todes. So und genau so steht Gott zu mir.